Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Also heute Thema Macht schon eindeutig hier zum Ausdruck gekommen. Julian hat gerade bei der Moderation gesagt, diese 5 Themen, die wir ausgewählt haben, das kann sein, dass die euch irgendwie vielleicht auch privat in den nächsten Wochen begegnen. Ich hoffe, es ist mehr Liebe, Sex als Macht und Tod an der Geschichte. Aber gut, um die Macht, um die es heute geht, werdet ihr mehr oder weniger in eurem Leben nicht herumkommen, denn dass es Macht in der Welt gibt, das ist eine unumstößliche Tatsache. Ich möchte am Anfang, um euch ein bisschen in das Thema einzuführen, möchte ich euch ein bisschen mit auf eine kleine virtuelle Reise nehmen, kleines virtuelles Rollenspiel mit euch machen. Ihr müsst euch jetzt auch so ein bisschen zurücklehnen, noch tiefer in den Sitz zurücklehnen, als ihr das vielleicht eh schon tut, und mit mir dieses Gedankenspiel mitmachen. Vielleicht ist es hilfreich, wenn ihr dazu die Augen schließt. Also, wir machen eine kleine gedankliche Reise. Wir sind nicht mehr in Würzburg, sondern wir sind am Mittelmeer. Sehr schön, Mittelmeer. Viele von euch werden schon im Urlaub gewesen sein am Mittelmeer, aber diesmal geht's nicht nach Italien oder Frankreich, sondern wir fliegen jetzt gedanklich nach Nordafrika, und zwar genauer gesagt nach Libyen oder vielleicht auch nach Libyen oder so ähnlich, je nachdem, wie man das aussprechen möchte. Libyen, wisst ihr, wo das ist? Wenn ihr jetzt eure Augen geschlossen habt, habt das vor Augen, wo Libyen ist. Libyen liegt so zwischen Algerien und Ägypten, direkt am Mittelmeer, so genau in der Mitte, also Nordafrika. Das ist das Land, in dem bis vor einigen Jahren, als der arabische Frühling gekommen ist, noch Muammar al-Gaddafi geherrscht hat als Diktator, als jemand, der da die Zügel fest in der Hand gehalten hat. Momentan ist es dort ein bisschen unruhig. Also wir sind gerade in einem etwas unruhigen Land und du bist jetzt einfach dort. Es ist ein extrem warmer Tag heute. Nicht so kalt wie in Würzburg, es ist richtig warm. Und du sitzt in einem Bus und du bist Gastarbeiter. Lebst eigentlich in Ägypten. Aber in Libyen gibt es gerade mehr Arbeit als in Ägypten, deswegen bist du Gastarbeiter und versuchst ein bisschen für deine Familie was in Libyen zu verdienen. Du hast jetzt gerade ein paar anstrengende Arbeitstage hinter dir, so unter glühender Sonne auf einer Baustelle. Und du schaust aus dem Fenster, ziehen so Häuser vorbei und trockene Felder. Und so dein Hemd klebt, muss ich ein bisschen jetzt so wieder noch tiefer reinfühlen, dein Hemd klebt auf dem Rücken. Wie es an ganz warmen Tagen in Würzburg vielleicht auch mal manchmal auf der Arbeit ist oder so. Und der Bus holpert über ausgefahrene Straßen. Und irgendwie freust du dich darauf, einfach so in ein paar Stunden wieder zu Hause zu sein, zu duschen, bei deiner Familie zu sein, Ruhe zu haben. So, jetzt plötzlich bremst aber der Bus ab und hält an. Dann denkst du dir, oh nee, nicht auch noch irgendwie so ein Aufenthalt, wer weiß, was das jetzt ist, ich will heim, jetzt um Gottes Willen nicht noch irgendein Zeug. So, dann steigt eine Gruppe schwarz gekleideter, bewaffneter Männer in den Bus ein und fängt an, die Pässe der Reisenden zu kontrollieren. Gibt so Schreien, Hektik. Ist ja komisch, da laufen so Typen irgendwie so in schwarz gekleidet irgendwie durch den Bus rum, haben Knarren in der Hand. Allgemeine Aufregung. Du denkst, vielleicht ist das jetzt so eine Art Zollkontrolle. Suchst deinen Pass so nervös heraus und zeigst ihn vor. So ein schwarz gekleideter steht vor dir, guckt auf den Pass, ruft jemand anders heran. Ja, komm her und so. Ne? Und zeigt den Pass dem anderen. Und beide schreien rum und bedeuten dir, du sollst jetzt aus dem Bus raus. Und du denkst, okay, ich geh mal. So in deinem Pass steht übrigens auch deine Religionszugehörigkeit. Da steht drin, dass du koptischer Christ bist. Aus Angst und Unwissenheit, was jetzt hier passieren könnte, fügst du dich einfach. Du gehst da raus aus dem Bus und stellst da fest, mit dir stehen noch 20 andere Männer vor dem Bus. Der Busfahrer wird dann angehalten, weiterzufahren. Und jetzt läuft alles ab wie in einem schlechten Traum. So diese schwarz gekleideten Leute zwingen jetzt dich und die anderen 20, alles koptische Christen aus Ägypten, orange Overalls anzuziehen. Die Gruppe marschiert dann zum nahegelegenen Mittelmeerstrand und dann sagt einer von denen, das sind Dschihadisten von der IS, stellt sich heraus, sagt, wir sind heute im Süden Roms in Libyen. Und jeder Terroristen führt dann einen von euch in der Hand, in der einen Hand hat er euch, in der anderen Hand ein Messer. Und so nach diesem kurzen Marsch ans Meer müsst ihr euch alle in einer Reihe niederknien und dann sagt einer, der mit einem beigen Tuch so vermummt ist im Gesicht, sagt dann, wir werden jetzt das Wasser mit eurem Blut tränken. Und dann folgen grausame Bilder. Hey, diese Leute von der IS packen jeden, also jeweils einen Kopten an den Haaren und schneiden ihm den Kopf ab. Und danach ist das Meer dann wirklich voller Blut. Also diese Geschichte, die ich am Anfang jetzt erstmal ein bisschen shocking ist, die ist wahrscheinlich tatsächlich passiert. Werden wahrscheinlich einige von euch werden, auch die Leute, die in der Umfrage gehört worden sind. So, ich muss erstmal das Ding anschalten hier. Einige von euch werden dieses Bild hier und vielleicht auch das dazugehörende Video kennen. Ich empfehle mal, guckt euch solche Videos im Internet nicht unbedingt an. Das ist auch nicht hilfreich, das zu sehen. Aber man muss vielleicht wissen, was da passiert ist und dass einfach das etwas ist, was so gar nicht weit von uns entfernt. Mittelmeer ist ja nun wahrlich nicht so weit von der Reise. Ägypten, da ist man relativ zackig mit dem Flugzeug. Was gar nicht so weit von uns hier passiert und was wirklich eine unglaubliche Grausamkeit ist, die da an den Tag gelegt worden ist. Also man weiß immer nicht ganz genau, wenn so Videos aus solchen Ländern kommen, ist das jetzt wirklich richtig oder ist das irgendwie vielleicht auch eine gestellte Szene? Aber viele Leute, die dort aus der Region kommen, sagen, nee, das ist wohl leider richtig gewesen. Also das Video zeigt wohl wirklich eine Handlung, die tatsächlich passiert ist. Alles, was ich jetzt gerade erzählt habe, ist nicht ganz so genau die Geschichte, aber so ungefähr, das mit dem Busfahrer, also mit dem Busfahren und mit, das ist libysche Gast, dass es ägyptische Gastarbeiter, die koptische Christen waren, sind. All das ist mal so Kernpunkt. Und dieses Video trägt also eine Überschrift, eine im Blut geschriebene Nachricht an die Nation des Kreuzes. So, das ist jetzt also zugegebenermaßen eine extreme, leider aber eben wahrscheinlich sogar wahre Geschichte aus der jüngsten Vergangenheit, die sich in gar nicht so weiter Entfernung von uns zugetragen hat. Und das ist jetzt auch eine Geschichte von Machtausübung. Diese IS-Leute, Islamischer Staat, die haben hier Macht ausgeübt, die sie ja aufgrund von Waffen hatten, wegen diesen Leuten, und haben dafür brutale Hilfe brutale Gewalt angewandt. Gewalt zur Hilfe genommen, wollte ich sagen. Wir können jetzt Gottlob sagen, dass diese Geschichte sich in dieser Form so wahrscheinlich in Deutschland momentan nicht abspielen könnte. Aber es gibt weltweit Beispiele für rücksichtslose, brutale Gewaltausübungen. So früher, bis vor ungefähr 20 Jahren, war so der Kommunismus immer der Buhmann der Weltgeschichte, der westlichen Welt. Heute schaut man mit Sorge mehr so auf den Islamismus, wie es so gut heißt, also nicht einfach nur der geliebte Islam, sondern diese Radikalform von Leuten, die also so mit Gewalt irgendwie sehr, sehr extreme islamische Theorien durchsetzen wollen. In Deutschland treibt das dann wieder so seltsame Gegenblüten, finde ich, darüber kann man heftig streiten. Meine persönliche Meinung ist, also ich kann nicht so ganz nachvollziehen, wenn in Gegenden, denen es kaum Muslime in Deutschland gibt, so gegen die angebliche Islamisierung des Abendlandes protestiert wird. Ich glaube nicht so sehr an die Islamisierung des Abendlandes zum momentanen Zeitpunkt. Über diesen Punkt kann man lange streiten. Das ist auch gar nicht mein Thema. Versteht bitte auch das Beispiel jetzt nicht falsch. Ich wollte jetzt nicht sagen, Gewalt und Brutalität wird in der ganzen Welt nur von Muslimen ausgeübt. Ganz im Gegenteil. Also das Christentum hat sich ja auch so in seiner Geschichte nicht unbedingt immer nur Ruhmesblätter auferlegt. Also wenn man an Kreuzzüge und Hexenverbrennungen und so weiter denkt halt. Also auch unter dem Mantel der christlichen Kirche ist in 2000 Jahren Weltgeschichte ganz, ganz, ganz viel total Brutales passiert. Das hängt nicht an Religionen, an bestimmten Religionen nur fest, sondern Gewalt ist etwas, was, also Gewalt in Ausübung von Macht ist etwas, was unsere ganze Weltgeschichte durchzieht. Jetzt brechen wir diese Geschichte nämlich nochmal so von der Politik oder von diesem Terror irgendwo, von dieser weltweiten Geschichte, weltweiten Terrorsache nochmal eine Ebene herunter. Auch hier, wie wir jetzt hier gerade alle sitzen, haben alle mit den Mächten dieser Welt, so nenne ich das jetzt mal, zu tun. Also Mächte, Menschen, die aktiv und entweder mit irgendeiner Vollmacht, zum Beispiel in unseren demokratischen Systemen durch Wahl, oder einfach nur die schlichte Vormachtstellung, dadurch, dass sie sich das selber erkämpft haben, dass sie Macht haben, in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen und dann dies auch zu tun, und damit der Welt irgendwie ihren Stempel aufzudrücken. So würde ich jetzt mal Macht definieren. Macht ist so die Möglichkeit, die Fähigkeit, etwas tun zu können, mit dem man das Leben und die Welt der anderen Leute unmittelbar beeinflusst. Und da zu zählen, natürlich Politiker, sowohl gewählte Politiker wie auch sonstige Machthaber, die auf irgendeine andere Weise nicht durch Wahl, sondern durch eigene Aktivitäten an die Macht gekommen sind oder durch Erbe. Dazu zählen Behörden und Verwaltungen, hat ja dieser eine Mann, der pragmatische Anarchist, hat er, glaube ich, gerade gesagt, auch gesagt halt, also ich würde mich gerne mit unterhalten, was er unter pragmatischem Anarchismus versteht. Aber natürlich ist es so, es gibt Behörden und Verwaltungen, die Auswirkungen auf unser Leben haben, die in irgendeiner Art und Weise machtvoll in unser Leben eingreifen, weil sie eben dementsprechend einfach die Fähigkeit haben, Dinge tun zu dürfen. Das Finanzamt oder die Polizei. Dann gibt es aber auch Firmen. Das war gerade, glaube ich, in unserer kleinen Videoumfrage eine der meistgenannten Sachen. Arbeit, da wo ich arbeite, Firmen. Firmen, die Einfluss nehmen auf ihre Mitarbeiter. Firmen, die Einfluss nehmen aber auch auf die Gesellschaft, indem sie der Gesellschaft bestimmte Dinge vorgeben. Konsumgüter reingeben, irgendwas produzieren, was Einfluss auf die Gesellschaft hat. Dann natürlich große Medienkonzerne. Leute, die die Nachrichten machen weltweit. Sehr, sehr verantwortliche Stellung. Es ist ja eine große Verantwortung, wenn ich etwas als Wahrheit in die Welt hinausgebe. Es ist wirklich wahr, es ist gefärbt. Und dann so auf der ganz kleinen Ebene, jetzt werden wir ganz privat, sind es Lehrer, ich gucke meine Frau an, die da vorne sitzt, halt Professoren, wenn ihr an der Uni seid, auch Professoren haben Macht über euch, auf eure Noten und auf eure Ausbildung. Eure Eltern haben Macht über euch, euer Ehepartner. Gucken wir uns vielleicht mal, jetzt mal gehen wir mal von dem grausamen Bild weg und schauen uns was Angenehmeres an, aber auch nicht ganz so Schönes. Schauen wir uns mal einen Betroffenen an. Das ist ein Comic über Sondermann. Vielleicht kennen einige von euch noch Sondermann. Das ist ein bisschen älterer Comic schon. Das war früher mal eine Serie in der Titanic, in der Satirezeitschrift Titanic, gezeichnet von Bernd Fahr, ein deutscher Charakterist, der leider schon seit einiger Zeit verstorben ist. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann. Der Comic ist so zu lesen, oben links beginnt's, das zweite Bild ist dann oben rechts, unten links weiter und das letzte Bild ist dann unten rechts. Also da erstmal, Sondermann bekommt einen Anruf. Hier der Trainer Sondermann. Sie spielen nicht mehr mit, es gibt bessere Stürmer. Erste Nachricht halt, ne? Sondermann sitzt dann auf dem zweiten Bild an seinem Arbeitsplatz halt, ne? Hier der Chef Sondermann. Sie sind entlassen, es gibt bessere Buchhalter. Dann das dritte Bild unten links, ne? Hier deine Frau Sondermann. Ich gehe, es gibt bessere Männer. Ja, so, jetzt Sondermann verlassen von allen so, Dingen, Sport, Arbeit und seiner Frau halt, ne? Hier Sondermann, die letzte Folge von Lassie hat mir nicht gefallen, es gab bessere Folgen. Also, Sondermann schlägt zurück. Grausam. Und ein kurzes Nachdenken genügt, wenn wir uns diese Szene hier vor Augen halten. Ne? Macht gibt es überall in unserer Gesellschaft. Macht ist schlicht nicht wegzudenken aus einer Gesellschaft. Denn es gibt Dinge, die müssen geleitet werden, entschieden werden. Und wenn auch nur so eine mittelprächtig große Gruppe es länger als ein paar Stunden zusammen aushalten möchte, dann brauchst du jemanden, der die Entscheidung trifft. Es muss klar sein, wer die Entscheidung in einer Gruppe trifft. So eine Reisegruppe zum Beispiel braucht, wenn sie nicht nur so ziellos umherirren will, einen Reiseleiter, der einfach sagt, was so das nächste Ziel ist. Sonst würden 7, 5 oder 8 Leute dann wahrscheinlich unterschiedliche Vorstellungen haben, was jetzt das nächste Ziel sein soll. Und umso mehr braucht natürlich so ein Staat wie Deutschland, eine Regierung, so die zentralen Entscheidungen des Landes trifft. Irgendjemand muss es machen, denn wenn es keiner macht, dann gibt es vielleicht wirklich pragmatische Anarchie und das ist dann auch immer ganz lustig, weil auch wenn es keine offiziellen eingesetzten Machthaber gibt, dann gibt es in der menschlichen Gesellschaft doch Machthaber. Es gibt doch Leute, die dann diese Entscheidung treffen, nur ist es dann eben nicht organisiert. Dann ist es vielleicht nicht pragmatische Anarchie, sondern pragmatische Mini-Diktatur. Also Macht ist die Fähigkeit, etwas durchsetzen zu können. In einem Rechtsstaat wie in Deutschland braucht Macht eine Legitimation. Also Wahlen haben wir zum Beispiel. Ne? Wir wählen unsere Politiker. Man kann sich also nachher nicht beschweren, dass diese Politiker das irgendwie so nur aus eigener Kraft gemacht haben, dass sie diese Position haben, sondern wir haben die gewählt. Wir dürfen sie auch in 4 Jahren wieder abwählen, wenn uns das nicht gefällt. Wir haben also mit dem Wahlrecht eine Möglichkeit, die Legitimation von Machthabenden zu verhindern. Ist manchmal nicht so. Gibt auch Menschen oder Organisationen, die nehmen sich einfach selbst das Recht heraus, Macht auszuüben. Wie der Islamische Staat zum Beispiel, wie aber auch die Diktaturen dieser Welt, zum Beispiel Kim Jong-un ist gerade so, glaube ich, der beliebteste Diktator der Welt, also den man gerne zitiert, wenn es um unrechtmäßige Machthaber geht, der, glaube ich, in dritter Generation schon in Nordkorea, dort nach seinen familiären Vorgängern Diktator ist. Die sind nicht gewählt worden, die sind das einfach aufgrund von Ausübung von Gewalt oder von irgendwelchen Putschen und Korruption. Soweit die große Ebene. Jetzt ein kleiner Einschub, den wir auch vorhin den Leuten in dem Video gestellt haben. Macht in deinem Leben. Beantworte dir diese Frage mal eben kurz selber. Wer hat Einfluss auf dich und auf dein Leben? Also wer bestimmt, was du tust, was du morgen machen wirst? Und wie ist es so, jetzt darüber nachzudenken? Ich möchte mal ganz kurz mal eben ein bisschen still sein. Ich werde mal jetzt so 30 Sekunden nichts sagen, das Mikrofon ausschalten und ihr macht mal die Augen zu und denkt mal darüber nach, wer in eurem Leben Macht ausübt, wem ihr in der Macht unterworfen seid. Wie war es bei euch? Ich habe mitgemacht, habe im Stillen auch gerade überlegt, wer hat Macht über mich? Krampft sich bei diesem Gedanken, wenn ihr darüber nachdenkt, etwas in euch zusammen? Habt ihr so bestimmte Personen oder bestimmte Stichwörter, die gerade gekommen sind? Und wenn das so ist, fühlst du dich durch Macht unterdrückt? Gibt es etwas, wo du sagst, da wird in meinem Leben Macht ausgeübt, die mir nicht gefällt, wo ich mich genötigt fühle, unterdrückt fühle? Und umgekehrt die Frage, vielleicht hast du gerade auf was ganz anderes gedacht. Hast du selber vielleicht auch Macht? Bist du jemand, der in einer Machtposition ist? Da reicht ja schon Eltern. Ne? So, ich habe ja Kinder, dann, also ihr habt Kinder und ihr habt vielleicht an irgendwelche Situationen gedacht halt. Wie übst du die Macht aus, die du hast? Und fühlst du dich dabei gut, wie du die Macht ausübst? Macht als solches, also dass es überhaupt Macht gibt, dass es überhaupt Leute, dass es Leute gibt, die Entscheidungen treffen, ist als solches ist nichts Böses. Denn wer Macht hat, kann sie ja nutzen, um etwas für das Gemeinwohl, für die Menschen, für die er Verantwortung hat, zu tun. Oder er kann aber auch, das ist die andere Möglichkeit, wenn er Macht hat, kann davon abweichen und kann Dinge tun, die entweder nur ihm selber nützen oder einer ganz bestimmten Gruppe oder vielleicht sogar niemandem, nämlich einfach nur, um seine Macht, die er hat, zu erhalten, weil er es so toll findet, Macht zu haben. Also Macht ist nicht als solches etwas Böses, genauso wenig wie ein Messer böse ist, sondern Macht wird vielleicht böse, wenn man die Macht für etwas benutzt, was nicht gut ist. Eine weitere Beobachtung ist, jetzt wird es ein bisschen kribbelig so oder ein bisschen, da kann man ein bisschen drüber diskutieren, ob das wirklich so ist. Aber ich stelle jetzt einfach mal diese gewagte These auf. Die Mächte dieser Welt sind mehr als Menschen. Es sind auch die Systeme, die dahinter stecken, Institutionen und Strukturen, so die Welt zu einem etwas komplexen Geflecht von Macht und von Beziehung machen. Es sind nicht nur einzelne Menschen. Ganz, ganz selten ist etwas, ist ein Unrechtssystem nur durch einen Menschen geprägt. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass Nazi-Deutschland nicht nur durch Adolf Hitler geprägt war. Und auch nicht nur durch die führenden Politiker und auch nicht nur durch die NSDAP, sondern Deutschland hat ja mitgemacht. Da gab es damals ein System, was bestimmte Dinge erhalten hat und was ganz lange, relativ lange dazu geführt hat, dass dieses System aufrechterhalten bleiben konnte. Jetzt werde ich nochmal ein bisschen steiler und werde ein bisschen geistlich. Wer genau hinsieht etwas, der erkennt, dass noch etwas hinzukommt. Nämlich, dass irgendwo so ein bisschen da auch was Unsichtbares wirkt. Ich nenne das jetzt mal den Geist. Den Geist einer Gesellschaft, der Geist auch eines Unternehmens zum Beispiel. Ich bin fest davon überzeugt, Apple hat einen Geist, hat einen Firmengeist. Die Firma möchte was, da stehen Leute dahinter, da gibt es eine Gemeinschaft von Leuten, die möchten etwas. Und wenn man jetzt so ein bisschen hinguckt und sich denkt, die ganze Welt ist nicht nur wertfrei, besteht nicht nur aus objektiven Dingen, dann kommt man relativ schnell dahin, dass man denkt, dass da ist noch mehr im Spiel, als dass es nur Menschen und nur Materie ist. Da gibt es noch was Größeres, was Übergeordnetes und das nenne ich jetzt einfach vielleicht mal Geist. Und deswegen, also wenn ihr mal so als kleines Beispiel so, um das nachzuempfinden, geht mal in irgendeine christliche Gemeinde in Deutschland rein, kommt in die City Church oder geht in eine andere Gemeinde in Würzburg und so und dann guckt euch da um Und da seht ihr, da gibt es Menschen und es gibt Einrichtungen, es gibt vielleicht nicht überall, aber vielleicht gibt es irgendwo Kinoleinwände oder dann gibt es halt Kreuze oder Altäre oder was auch immer da steht halt. Es gibt äußerliche Dinge, aber wenn ihr rausgeht und redet mit den Leuten und seid eine Zeit lang irgendwo drinnen, werdet ihr auch mitbekommen, so eine Gemeinde hat einen Geist, so ein System, etwas, was so drüber steht und was nicht nur die Summe von den einzelnen Personen ist. Da steckt irgendwo noch mehr dahinter. Das gleiche kann man auf Firmen übertragen und in einem übergeordneten Sinne auch auf Staaten oder runtergebrochen vielleicht auch auf Gruppen. Ich finde zum Beispiel, Pegida hat einen Geist. Ich finde, die Grünen haben einen Geist als Beispiel. Also wenn man sich mal so in bestimmten Kreisen bewegt, dann stellt man fest, da gibt es so was Gemeinsames, was mitschwingt irgendwie halt. Ne? Und jetzt stellt euch mal vor, aus Gottes Sicht wäre Macht eine Gabe, die Gott gibt, um anderen zu dienen. Also die man so fürs Gemeinwohl einsetzen sollte. Und wenn jemand oder eine Gruppe, abgekoppelt von diesem Gedanken, fürs Gemeinwohl zu handeln, Macht fürs Gemeinwohl auszuüben, abweicht, dann wird das aus Sicht Gottes logischerweise, weil es ja anders gedacht ist, ein kranker Zustand, ein falscher Zustand sein. Also etwas, das repariert und geheilt werden müsste. Also meine These, ne? Meine These ist es vielleicht so, dass Gott das möchte, dass Macht irgendwie verantwortungsvoll fürs Gemeinwohl für andere Menschen ausgeübt wird? Ist das so? Möchte ich mir mit euch mal eine Bibelstelle angucken, die nicht hinten erscheint, die lese ich euch nur vor, weil die sehr kurz ist. Die steht im Kolosserbrief im Neuen Testament, im Vers 16. Da steht drin, das ist eine Aussage über Jesus, steht drin, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Zitat Ende. Also hier ist davon die Rede, steile Behauptung, durch Gott, auch durch Jesus Christus, der Gottes Sohn ist, wurde alles erschaffen, was im Himmel auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Also da taucht dieser Gedanke auf, den ich gerade mal als These in den Raum formuliert habe. Es gibt auch das Unsichtbare. Es gibt mehr unter der Oberfläche, unter der Decke, als man erstmal so sieht. Und auch Könige, Herrscher, Mächte und Gewalten wurden erschaffen, eingesetzt. Das geht nicht so ganz ohne Gott. Wenn so etwas passiert, wenn Macht gegeben wird, dann hat es vielleicht tatsächlich was damit zu tun, dass Gott es auch nicht verhindert hat, sondern dass es da Leute gibt, die in einer Stellung sind und Einfluss nehmen können. Jetzt ist aber so, dass das Ziel ist, das ganze Universum wurde auf Gott hin geschaffen und Gott, ja, wir haben ja zwei Predigten schon in unserer Predigtreihe The Big Five gehabt. Wir haben mit Liebe angefangen. Liebe prägt auch das Thema Sex in der zweiten Predigt und Liebe prägt natürlich auch unser Thema Nummer drei, die Macht. Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist die Liebe. Und wenn alles auf Gott hin geschaffen ist, dann geht es darum, letztendlich eine Versöhnung der Menschen mit Gott herbeizuführen, die Welt zu heilen, die Welt von ihren krankhaften Zuständen zu heilen, wo es von Gott weggeht und wo Liebe nicht im Zentrum steht. Jetzt redet die Bibel an vielen Stellen im Neuen Testament bei krankhaften Entscheidungen von Dämonen. Was könnte das wohl sein? Was sind denn wohl Dämonen? Habt ihr euch da schon mal Gedanken darüber gemacht? Denkst du ganz spontan bei Dämonen, wenn du überhaupt an sowas glaubst, an Personen, also an personifizierte Mächte? So ein Dämon ist also sowas so irgendwie so wie so ein Zwerg oder Minion oder sowas, irgendwie sehr bösartig und hat jetzt vielleicht nicht diese Figur, aber ist eine Person. Glaubst du sowas? Oder könnte es vielleicht auch sein, dass wenn man darüber redet, mal ganz unabhängig davon, ob man jetzt, das ist jetzt schlussendlich definiert, ob es eine Person oder eine Macht oder ein Geist oder wie auch was immer ist, könnte es nicht sein, dass irgendwo damit so ein bisschen die spirituelle Ebene einer Person gemeint ist? Also nicht nur die Materie, nicht nur das Fleisch, nicht nur der Körper, nicht nur die Äußerlichkeiten, ja, das Materielle, was ihn umgibt halt, ne, sondern dass da irgendwo etwas angerührt ist über die spirituelle Ebene einer Person oder vielleicht auch einer Organisation, einer Gruppe von Menschen, ne? Und dass eben da möglicherweise hier einen Blick geworfen wirft auf dieses Immaterielle, auf diesen Geist einer Gruppe. Wenn das eine Betrachtungsweise ist, dass möglicherweise, dass man guckt und sagt, Dämon, das ist vielleicht eine Erkrankung. Eine Erkrankung einer Person oder einer Gruppe aus dem Blickwinkel von Gott, wie Gott sich die Welt so vorgestellt hat halt, ne? Dann müsste man feststellen, die Macht, die da vielleicht jemandem gegeben wurde, die er ausübt, die ist nicht als solche bereits krank, sondern die ist vielleicht nur erkrankt, so wie ein Mensch ein Grippekranker oder ein Krebskranker ist, sondern vielleicht eben nur an Krebs erkrankt ist oder an Grippe erkrankt ist. Das prägt nicht, das ist nicht essentiell mit seinem Wesen verbunden, sondern das ist etwas, was ihn jetzt sozusagen befallen hat. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass ich dieses Gefallene, dass ich dieses Erkrankte ins Positive wenden kann. Also letztendlich gesund und heil werden kann. Das wird also bedeuten, es ist vielleicht möglich, dass jemand, der Macht ausübt und die Macht ins Negative lenkt, dass der wieder zurückkehren kann zu einem Dienst am Menschen und damit letztendlich an Gott, zu einem Dienst, zu einem liebevollen Leben, an einer liebevollen Welt. Und jetzt ist die Zentralfrage, die absolute Zentralfrage, wie kann denn das funktionieren? Wie ändert man einen Menschen? Wie ändert man einen bösen Menschen? Wie ändert man ein ganzes System, was böse ist? Jetzt gucken wir uns mal nochmal ganz kurz dieses IS-Beispiel an, vom Anfang, von diesem Video. Also betroffen, Opfer waren 21 ägyptische koptische Christen, denen, wenn das Video stimmt und richtig ist, einfach der Kopf abgetrennt wurde, die gestorben sind. Und was hat denn dann Ägypten gemacht? Die Leute kamen ja aus Ägypten. Wie hat Ägypten auf diesen Gräuelmord von den 21 Leuten reagiert? Jetzt zitiere ich aus einer Zeitschrift. Nach der Enthauptung hat die Kairoer Luftwaffe am frühen Montagmorgen Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, in Libyen angegriffen. Die Flugzeuge bombardierten Stellungen sowie Waffen- und Munitionslager des libyschen IS-Ablegers, wie es in einer Mitteilung der Armee hieß. Details zu den Angriffszielen machte Kairo nicht. Nach Angaben der libyschen Luftwaffe waren auch eigene Maschinen an den Luftschlägen beteiligt. Die Kampfjets hätten Ziele nahe an der Stadt Benghazi und Sirte angegriffen, sagte Stabschef Zakir al-Jurushi der libyschen Nachrichtenseite Al-Wasai. Also, ich weiß gar nicht, ob ihr das alle wisst oder euch auch alle um die nachfolgende Geschichte gekümmert habt, wenn ihr dieses Video irgendwie mitbekommen habt. Halt. Es gab gleich einen Rückschlag. Ägypten hat reagiert. Da wurden Luftangriffe gemacht auf Stellungen. Was passiert bei Luftangriffen, wenn man auf Stellungen bombardiert, schießt? Da sterben Menschen. Ganz andere. Vielleicht nicht nur die IS-Kämpfer, die diesen Leuten den Hals aufgeschnitten haben. Vielleicht waren da auch Kinder mit dabei oder Frauen, die überhaupt mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hatten. Vielleicht. Ich kann das nicht kontrollieren, wenn ich mit einem Flugzeug eine Stellung in Libyen bombardiere. Da kann auch die Putzfrau gerade das IS-Büro sauber machen. Man weiß es nicht. Also die ägyptische Regierung regiert auf Gewalt mit Gewalt. Sie glaubt also, um es auf den Punkt zu bringen, dass Gewalt ein Heilmittel gegen gewaltsame Machtausübung ist. Sonst würden sie es ja nicht tun. Die glauben, wenn wir das machen, wenn wir die Stellung bombardieren, dann wird es danach besser. Und das ist jetzt mal ehrlich gesagt keinesfalls ein Einzelfall. So, Staaten glauben an die Verteidigung ihrer Werte durch Gewalt. Ich glaube, so ziemlich jeder Staat der Welt. Ich wüsste jetzt momentan kein Beispiel, wo ein Staat das nicht glauben würde. Denn jeder Staat der Welt hat normalerweise ein Militär. Wir auch, wir haben die Bundeswehr. Und jeder Staat hat Polizei für die innerliche Kontrolle von Sicherheit und Ordnung. Und jetzt auch mal, auch die meisten Menschen halten Gewalt und ihre Unterform, ich meine jetzt nicht nur brutale Gewalt, wie die Ausübung von irgendwelcher Macht durch Waffen, sondern man könnte auch sagen psychischer Druck, Mobbing, sagt man so modern irgendwie halt, ne? Gegenmaßnahmen rechtlicher oder politischer Art für wirksam und somit für heilbringend. Sonst wird man es ja nicht tun. Wenn man das anders sehen würde, würde man es ja nicht machen. Da würde man denken, nö, wir nehmen lieber eine andere Technik, um dem zu begegnen. Also wir halten größtenteils Macht für ein gutes Mittel, Gewalt, Terror zu bekämpfen, Unrecht zu bekämpfen. Simon Christoph Schmitter und ich, wir haben ein Buch gelesen die letzten paar Wochen. Nur ein Buch. Es gibt viele, viele theologische Werke und theologische Auswage, die es ähnlich machen. Das heißt Verwandlung der Mächte und ist von einem amerikanischen Theologen, der heißt Walter Wink, kein deutscher amerikanischer Theologe, der auch schon verstorben ist. Ist ein interessantes Buch. Da ist nichts Neues drin. Das ist jetzt nicht irgendwie irgendwas, so, wo man sagen würde, das ist ja so eine ganz neue Theologie, die neueste Mode aus den USA oder so. Walter Wink ist jemand, der hat sich sehr, sehr intensiv einfach nur damit beschäftigt, was haben Mächte für eine geistliche Dimension und was haben sie für eine Auswirkung in unserem Leben. Und dieser Herr Wink nennt diesen Glauben daran, dass Macht, also dass Gewalt ein gutes Gegenmittel gegen andere Gewalt ist, nennt er den Mythos der erlösenden Gewalt. Der Mythos der erlösenden Gewalt. Und Walter Wink stellt eine These auf. Er sagt, eigentlich sind nicht Christentum, auch nicht der Islam oder das Judentum die einflussreichsten Religionen oder Weltanschauungen der Welt, sondern die einflussreichste Weltanschauung der Welt ist der Mythos von der erlösenden Gewalt. Und ich habe den Eindruck, er hat recht. Machen wir mal die Prüfung einfach mal an uns selbst. Machen wir mal einen Selbsttest halt. Ne? Glaubst du persönlich, die Frage ist ja auch vorhin im Video gestellt worden, glaubst du persönlich, dass Gewalt oder aktive Gegenwehr ein wirksames Mittel ist, dir gegenüber ausgeübte negative Macht, Unterdrückung, ungerechte Gewalt dir gegenüber zu bekämpfen? Glaubst du das? Ich fand interessant, einige der Leute im Interview, was ich vorher noch nicht gesehen habe, was aber ganz gut in mein Bild reinpasst, haben gesagt, ja klar, klar. Ist doch klar, was soll man denn mit diesen IS-Typen machen? Mit denen nett reden, Kaffee trinken gehen und sagen, ist nicht so fein, wenn du Leuten den Kopf abschneidest, irgendwie müssen wir mal drüber reden. Oder dem ein gutes Buch von Walter Wink zu lesen geben. Ja, würden viele sagen, nee, irgendwo ist eine Grenze, irgendwo muss man eingreifen, irgendwo muss Macht tatsächlich auch durch Gewalt ausgeübt werden. Wie macht man es mit Räubern, mit Leuten, die Tankstellen ausrauben oder mit Leuten, die sexuelle Gewalt Leuten ausüben? Wie macht man es mit ungerechten Arbeitgebern, die mich terrorisieren, die mich jeden Tag irgendwie bis an den Rand der psychischen Verzweiflung auf der Arbeit führen halt? Was mache ich mit denen? Sag ich, mach mal weiter so, wir reden mal nicht drüber. Also ich denke, dass viele von uns, und ich muss in kritischer Weise sagen, ich auch auf einer gewissen Ebene, für mich ist das auch ein Thema, was mich herausfordert, irgendwo an diesen Mythos der erlösenden Gewalt glauben. Und wenn du jetzt immer noch unsicher bist, dann frage ich dich mal, welche Filme begeistern dich? Was guckst du gerne für Filme? Bei welchen Filmen gehst du so richtig mit halt? Und dazu sage ich, die größten Kassenschlager aller Zeiten, solange es das Kino gibt, sind Filme über Gegengewalt gegen ungerechte Gewalt. Also darauf ganz klar, so jeder Superheldenfilm beruht auf dieser Geschichte. Es gibt einen bösen Schurken und es gibt einen Superheld und der Superheld ist unverwundbar, das ist das Praktische für ihn. Wir sind ja alle doch ein bisschen verwundbar. Der Superheld ist unverwundbar und der zeigt diesen Bösen dieser Welt so richtig, den Leuten mit der Weltvernichtungsmaschine, denen wird Einhalt geboten. Jeder James Bond ist so etwas halt. Ne? Es gibt Schurken, diese Schurken, die müssen mit Gewalt bekämpft werden halt. Aber auch die großen Mythenfilme, also so Filme, die moderne Mythen kreieren dieser Zeit, sind in der Regel Gegengewaltfilme. Schönstes Beispiel ist Star Wars, Krieg der Sterne. Da wird ein böses System, die bösen Leute bestimmen. Da interessanterweise, da gibt es ja sogar die Macht, unser Predigtthema heute, als eine spirituelle Dimension. Ja? Da groß die Macht in dir ist, Junge, so und so. Ne? Da geht's darum halt, da ist Macht eine spirituelle Dimension, die man auch gewaltsam einsetzt mit Kampfmitteln halt, um ein böses System zu bekämpfen. Und irgendwie sind wir dann ja auch alle tatsächlich total hingerissen. Guckt einer von euch Game of Thrones beispielsweise? Also ich habe es mir mal angeguckt, würde gerne einige Szenen aus Game of Thrones rausstreichen, finde aber das Szenario ganz nett und so. Und Game of Thrones basiert auch auf solchen Szenen. Da wird Leuten Unrecht angetan. Dieser Ned Stark, dieser König des Nordens oder der Fürst des Nordens, der wird auch wegen einer blöden Intrige umgebracht und das Ganze von diesem kleinen, blöden Idioten, der nachher dort der König dieses Reiches wird. Und was denkt man sich da, wenn man diesen Film guckt, sagt man ja nicht, okay, das ist jetzt alles so eine diskutable Position, sondern man sagt sich, dieser Typ, der muss letztendlich auf die Nuss bekommen. Denkt man sich so? Ich glaube, viele von euch denken genauso. Sonst würden diese Filme nicht so erfolgreich sein. Und sonst würden wir nicht so dieses erhabene Gefühl haben, dass es uns gut geht, wenn in einem Film der Bösewicht letztendlich auf die Nuss bekommt oder vielleicht sogar stirbt. Von demjenigen, von dem Guten, der eigentlich das Gute will, aber auch Gewalt verwendet. Also tief in uns gibt es diesen Glauben, dass Gewalt ein Mittel gegen Gewalt ist. Aber ist das wirklich richtig? Ist es richtig? Klappt das tatsächlich in der Wirklichkeit? Also gibt es eine Veränderung zum Guten? Gibt es ein einziges Beispiel in der Weltgeschichte einer Veränderung zum Guten durch Gewalt? Und zwar nachhaltig. Ungerechte Systeme, also jedes ungerechte System dieser Welt verwendet gerne Gewalt, um sich an der Macht zu halten. Solche Systeme wie Nordkorea würden ohne Gewalt gar nicht funktionieren auf Dauer halt. Ne? Es ist dann ein legitimes und wirksames, also ein wirklich funktionierendes Mittel gegen ungerechte Gewalt, Gewalt auszuüben. Und dahinter steckt auch die Frage, heiligt der Zweck? Der Zweck, Ruhe zu haben, diesem Machthaber rauszuschmeißen, die Mittel, also gegen Gewalt, wieder Gewalt einzusetzen? Gucken wir uns erstmal ganz kurz die Praxis an. Wie war das denn so die letzten 30 Jahre? Welche Umwälzungen, vielleicht sogar 40, müsste ich sogar noch ein bisschen ausdehnen, welche Umwälzungen haben so in unserer Welt, in unserer westlichen Welt nachhaltig gute Ergebnisse erzielt? Gewalttätige Aktionen oder Aktionen, die auf Gewalt verzichtet haben? Es ist also unübersehbar, dass über einen längeren geschichtlichen Zeitraum heraus Gewaltanwendungen, Kriege letztendlich auch dazu geführt haben, dass Systeme eingedämmt wurden, wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg Deutschland, was sich hier in Europa ausbreiten wollte mit einer Rassenideologie. Da kamen dann die Alliierten und haben das unterbunden. Natürlich danach gab es dieses Nazi-Deutschland nicht mehr und es wurde dann ruhig und wurde eine Demokratie und wir sitzen heute friedlich in einem Kino. Das ist jetzt vielleicht ein Beispiel, wo es sehr wohl Gewalt gab halt. Es gibt aber ganz viele große Beispiele, wo kleine Terroraktionen oder kleine Widerstände oder irgendwelche exemplarischen Maßnahmen gegen irgendwelche Mächte nichts gebracht haben. Und es gibt ein paar sehr leuchtende Beispiele in der Weltgeschichte, die nur durch gewaltlosen Widerstand zu ganz, ganz nachhaltigen Ergebnissen geführt haben. Wir profitieren selber davon. Die deutsche Einheit war ein gewaltloser Widerstand des deutschen Volkes gegen die Teilung. Und hat zu dem Ergebnis geführt, dass Deutschland heute friedlich mitten in Europa wieder vereinigt ist. Hätte man sich vor, ich bin jetzt 50 Jahre alt, das hätte man sich vor 35 Jahren nicht vorgestellt. Zumindest so die jüngere Generation. Wenn man damals eine Umfrage gemacht hätte, glaubt ihr, dass Deutschland eines Tages mal wieder vereinigt wird, hätte ich für vollkommen ausgeschlossen gehalten. Bis Mitte der 80er Jahre hätte ich da keinen Gedanken daran verschwendet, dass das irgendwie mal in absehbarer Zeit in meinem Leben nochmal anders sein könnte. Bin mit der Teilung aufgewachsen, ich habe die Teilung als eine Realität betrachtet und hätte nicht gedacht, dass das mal anders kommt. Ein friedlicher Widerstand, der das ermöglicht hat. Martin Luther King, der große Führer der schwarzen Bewegung in den USA, der für die Gleichheit von farbigen Menschen gekämpft hat, hat es geschafft, durch gewaltlosen Widerstand letztendlich, durch gewaltlose Aktionen, durch Reden, durch Konfrontationen des Systems mit christlichen Wahrheiten eine Veränderung herbeizufügen, dass heute Gleichberechtigung herrscht. Und das hat sich Jahre später auch in Südafrika bei der Apartheid ausgewirkt. Großes leuchtendes Beispiel ist Gandhi, der in Indien einen gewaltlosen Widerstand gegen die Unterdrückung seines Volkes dort initiiert hat. Und ich finde, diese Frage ist wirklich herausfordernd. Die Frage, heiligt der Zweck die Mittel? Es ist wirklich gut, Gewalt mit Gegengewalt zu bekämpfen. Ich finde, das ist wirklich herausfordernd. Und sie erinnert mich ein bisschen daran, warum ich vor rund 25 Jahren, als ich Christ geworden bin, irgendwie fasziniert und auch irritiert über die Person von Jesus Christus war und bis heute bin. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, Jesus' ganze Lehre, jetzt kommen wir mit dem Vergleich, so, also was sagt die christliche Lehre, was sagt Jesus Christus zu diesem Thema vom Mythos der erlösenden Gewalt? Ich bin der Auffassung, Jesus, die ganze Lehre und seine ganze Person spricht eine radikal andere Sprache, eine gänzlich andere Sprache als der Mythos der erlösenden Gewalt, dem wir alle ein bisschen unterworfen sind. Mehr oder weniger. Jesus glaubt überhaupt nicht an die Gewalt als Gegengift zur ungerechten Gewalt. Und dazu lesen wir uns jetzt mal eine Bibelstelle durch. Die steht im Lukas-Evangelium und die könnt ihr mitlesen. Muss aber noch. No, das war die falsche Seite. So, ich hoffe, man kann es einigermaßen lesen. Ich lese es auch nochmal vor. Oh nein, ich muss mich korrigieren, Entschuldigung, das ist die übernächste Stelle, die habe ich noch nicht mit drin. Die wollte ich euch einfach am Anfang nochmal hier als Beleg nochmal sagen. Die Lukas-Evangelium-Stelle ist eine andere Stelle. Da steht drin, unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihm bedient? Der, der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich bin aber unter euch als der, der dient. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern auf eine interne Machtfrage hin. Und Jesus ist, das wird an dieser Stelle deutlich, ein radikaler Prediger, ein radikaler Befürworter der Gleichheit des Menschen, aller Menschen. Und dass wirklich jeder Mensch den gleichen Wert hat in Gottes Reich. Unabhängig von Rasse, Nation, ob er reich oder arm ist oder welches Geschlecht er hat. Und gleichzeitig lehnt Jesus radikal die Ausübung von Gewalt ab. Sein ganzes Leben ist eine radikale Abwehr von der Möglichkeit, Gewalt auszuüben. Und dazu, jetzt kommen wir an die entsprechende Stelle, an die ich gerade hin wollte, dazu gucke ich zwei Bibelstellen mit euch an, um das zu belegen, meine Meinung. Diese eine Stelle, die steht im vierten Kapitel des Matthäus-Evangeliums und betrifft die Versuchung Jesu Christi. Ganz am Anfang, diese Geschichte spielt unmittelbar nach der Taufe von Jesus in einer Zeit, in der er 40 Tage in der Wüste war und gefastet hat. Ich lese mal vor und ihr könnt hinten mitlesen. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, also nach der Taufe, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, das ist Jerusalem, ne? Stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinab. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken, sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete, in der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbieten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Soweit das Zitat aus dieser Versuchungsgeschichte Jesu. Christoph hat schon am Anfang der Predigtreihe gesagt, wir kratzen hier an der Oberfläche. Diese Versuchungsgeschichte ist allein schon ein Thema, bei das man wiederholt promovieren kann. Ich greife hier nur mal die wichtigsten Sachen raus, die für unser Thema wichtig sind. Das Wichtigste ist, in dieser Versuchungsgeschichte werden drei wichtige Punkte von Jesus klargestellt. Der erste Punkt ist, das ist diese Geschichte mit dem, mach doch die Steine zu Brot. Jesus lehnt es ab, übermenschlich, also irgendwo magisch zu handeln. Er kann das, also das ganze Neue Testament, die ganze Wirkungsgeschichte von Jesus ist durchsetzt mit Wundern, mit übersinnlichen, menschlichen Handlungen. Aber er lehnt es ab, magisch dann zu handeln, um damit etwas zu wirken, das nicht Gottes Plan dient. Steine zu Brot zu machen, braucht man eigentlich nicht. Ne? Könnte man aber, wäre eine coole Präsentation, ich mache einen Stein zu Brot, toll. Ne? Da würden Leute, würde ihnen die Kinnlade runterklappen, wenn man sowas vollziehen würde. Ja? Lehnt Jesus ab. Jesus sagt, nee, das hat nichts damit zu tun, dass ich Gottes Wille erfülle. Das geht auch anders, sondern da würde ich irgendwo hier etwas Übermenschliches machen, um mich zu repräsentieren, um mir irgendwie dort bei den Leuten irgendwie auf diese Art und Weise Respekt zu verschaffen. Er lehnt dann, das ist der zweite Teil der Versuchungsgeschichte und das ist der wichtigste für uns hier, er legt auch lehnt eine Machtdemonstration ab, um Menschen zu beeindrucken. Ich weiß nicht, ob ihr diese Versuchungsgeschichte schon mal unter dem Aspekt gesehen habt. Was bedeutet das, sich in der heiligen Stadt in Jerusalem von dem Vorsprung des Tempeldaches herabzustürzen und dann wieder hochzuschweben? Das wäre eine super Magie-Machtschau, die den Leuten veranschaulichen würde. Da ist ein Superheld am Start. Da ist jemand, der macht was ganz Gewaltiges. Was wäre das für eine Reaktion? Wenn da irgendwo in Deutschland jemand so auf den Bundestag geht und runterspringt und dann wieder nach oben fliegt, ne? Das wäre eine machtvolle Demonstration von übersinnlicher Macht. Jesus will das nicht. Er sagt, ich lehne Machtdemonstrationen ab. Er begründet das mit dem, du sollst deinen Herrn, deinen Gott nicht herausfordern. Also auf Deutsch gesagt, das ist eigentlich eine sinnlose Demonstration, die nur dazu führen wird, dass man die Leute auf die Blöde beeindruckt. Machen wir nicht. Und dann die letzte Versuchungsgeschichte, dass ihm alle Reiche der Welt gezeigt werden und der Teufel sagt, das kannst du alles haben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, zeigt, Jesus lehnt politische Macht ab, die mit der mit dem Preis der Abkehr von Gott verbunden ist. Das Angebot, und egal ob der, da kann der Teufel überhaupt Jesus diese Macht geben, ja, oder hätte Jesus sich die Macht nicht selber nehmen können durch einen Gewaltakt, durch einen militärischen Akt? Das war wohl das, worauf die Leute damals alle gewartet haben. So diese Leute, die ihm am Anfang nachgefolgt sind, die Juden glaubten an einen Messias, an irgendjemanden, der kommt. Und dann hat man sich eher so was Gewaltsames vorgestellt. Ein Herrscher, so wie der König David, der aufräumt mit den Völkern, die Israel unterdrücken, mit den Römern, der die Römer rausschmeißt, wieder zurück ins Mittelmeer schmeißt, da wo sie hergekommen sind irgendwie, und sagt, ihr könnt wieder rausgehen und so, und Israel wird wieder ein autonomer großer Staat. Man hat sich eigentlich mehr so vorgestellt, dass der Messias politische Macht und Gewalt ausübt. Jesus lehnt das ab mit dem Preis, dass er damit Gottes Willen nicht erfüllen würde. Und alle zusammen, alle drei Aspekte dieser Versuchungsgeschichte zusammen sprechen eine Verbindung. Es sprechen eine Message. Es geht um eine enge Verbindung zu Gott. Es geht um die Verbindung zu Gott. Es geht um die Gemeinschaft mit Gott und nicht um mich, nicht um meine selbstbezogenen Wünsche und Ziele. Und dieses Leben, dieses gute Leben, das geht nur mit Gott. Und Gott ist ein Gott der Liebe, der nicht zwingt, der nicht durch Taschenspielertricks oder durch magische Handlungen Leute überzeugen will. Er will Leute nicht dadurch Machtdemonstrationen überzeugen, sondern durch liebevolles Verhalten, durch die Liebe selbst. Und was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Wie geht Jesus damit um und was bedeutet das für uns? Ich habe noch eine Bibelstelle, die Frage ein bisschen klären soll. Ihr werdet jetzt alle so im Kopf haben, so, wenn dich einer auf die eine Wange schlägt, dann halt die andere hin. Ist dann so Jesus-Lehre so zu verstehen, dass man auf Widerstand ganz verzichten soll, dass man hinnehmen soll, was einem passiert, ist Schicksal, ich bin nett, ich bin freundlich zu allen, mir wird auf die Wange geschlagen, ich halte die andere hin, ich soll ein Stück des Weges mitgehen, ich gehe ihnen mit, ich werde schlecht behandelt auf der Arbeit, nun ja, ne, ich bin das arme kleine Würstchen und lass mich halt entsprechend dann weiter so behandeln und guck mit großen Kulleraugen und denk, das kann doch wohl alles nicht wahr sein, aber ich darf nicht zurückschlagen, ich darf ja das nicht machen. Ne? Heißt das so, ist das richtig, Jesus Lehre ist auf sich einprügeln lassen und immer schön lieb dabei bleiben? Dazu hilfreich ist eine kleine Stelle aus der Passionsgeschichte, nämlich das Verhör vor dem Hohenpriester, was hinten jetzt auch anders ist. Ich lese es nochmal vor. Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Also wir sind in der Verhörsituation, Jesus ist bereits gefangen genommen, steht jetzt vor dem Hohepriester und soll sich rechtfertigen. Jesus erklärte, ich habe immer frei und offen geredet und so, dass alle Welt es hören konnte. Ich habe nie im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen. Warum fragst du mich also? Frag die, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Empört über diese Worte schlug ihn einer der Gerichtsdiener, die dabei standen, ins Gesicht und sagte, wie kannst du es wagen, dem Hohepriester so eine Antwort zu geben? Jesus entgegnete, wenn an dem, was ich gesagt habe, etwas Unrechtes war, dann beweise es. Wenn ich aber nichts Unrechtes gesagt habe, warum behandelst du mich so? Hannas ließ Jesus daraufhin gefesselt vor den Hohepriester Kaiaphas bringen. So, hier in dieser Stelle, wie an zig anderen Stellen, leistet Jesus sehr wohl Widerstand, aber in einer radikal anderen Weise, als wir das erwarten würden. Jesus schlägt nämlich nicht zurück. Das ist erstmal so die wichtigste Feststellung. Versetzt euch mal jetzt ganz kurz in diese Lage und mal nehmt mal die These an, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Jesus Christus ist auch mächtig, er hat Vollmacht und kann Dinge tun, die sogar über den menschlichen ausgehen. Er kann Tote zum Leben erwecken, wieder kann Leute, die bereits gestorben sind, wieder heimmachen, kann Krankheiten austreiben, kann Dämonen austreiben, negative Dinge aus den Menschen hinausbringen halt. Er kann Dinge tun, die kein anderer machen kann. Der hätte einfach zurückschlagen können. Ne? Sagen können, jetzt reicht's aber. Ne? Das ist jetzt ja wirklich nur das Top der das Top dieser Dinge, die ihr mit mir macht, halt. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen, ich schlage zurück. Jesus verzichtet darauf, obwohl er es könnte, aber er lässt es nicht nur so stehen, sondern er konfrontiert seine Gegner, das System, sage ich jetzt mal, mit der Wahrheit. Er sagt, ich habe doch nichts Unrechtes geredet. Wenn ich etwas falsch gesagt haben soll, dann beweist es. Er hat wahrscheinlich den Leuten dabei ins Gesicht geschaut. Das heißt, er hat nicht übersehen, was mit ihm falsch gemacht wurde, sondern er hat es offen zur Sprache gebracht und hat aber unter Gewaltverzicht, also ohne zurückzuschlagen, ohne komische Dinge zu tun, darauf reagiert. Das ist nur ein Beispiel, aber es gibt viele, viele, viele Beispiele im Neuen Testament, wo Jesus in ähnlicher Art und Weise auf ihm gegenüber vorgebrachte Aggression und Gewalt verzichtet hat, den Leuten aber sehr wohl vorgehalten hat, was sie falsch machen. Und das ist natürlich das historische Ereignis, was dann danach passiert ist. Also Jesus ist dann ja zum Tod verurteilt worden, Jesus ist am Kreuz gestorben. Das historische Ergebnis dieses Weges ist eine Antwort, die jetzt gut zu unserem bevorstehenden Osterfest passt. Gott hat diesen Weg von Jesus mit der Auferstehung fortgesetzt. Erst kam der Tod am Kreuz, aber danach kam die Auferstehung. Also Gott hat es, sage ich mal in Anführungszeichen, belohnt, hat was Gutes daraus gemacht, was wie Jesus auf seine Verurteilung, auf sein Todesurteil, auf seinen Tod reagiert hat. Und damit gab es einen total radikalen Neubeginn in der Geschichte vor 2000 Jahren mit Ostern. Und mit Jesus Handeln und mit seiner Lehre, die er da vorgebracht hat zum Thema Gewalt. Und seitdem das passiert ist, gibt es auf eine ganz einfache Weise für jeden Menschen, für jeden von uns, jeden Tag die Möglichkeit, in diesem Sinne Jesus nachzufolgen. Also auf Gewalt, auf Gegengewalt zu verzichten und gewaltlosen Widerstand zu leisten, indem ich mit Gott zusammenlebe und dem Unrecht nicht ins Auge gucke und sage, es ist nicht in Ordnung, sondern das Unrecht benenne, aber darauf verzichte, es Gewalt mit Gewalt durchzusetzen. Harter Stoff, auch harter Diskussionsstoff, mit dem ich euch jetzt entlassen möchte mit ein paar Fragen. Und zwar mit den Fragen an dich. Normal, Wiederholung, glaubst du an diesen Mythos der erlösenden Gewalt? Glaubst du eigentlich, dass Gewalt ein gutes Mittel ist? Oder die zweite Frage, hat dich so ein bisschen, wenn du jetzt darüber nachgedacht hast und diese Bibelstellen vor Augen bekommen hast, die Lehre und die Person Jesus Christus angerührt und hast du vielleicht begonnen daran zu zweifeln, ob Gewalt ein legitimes und vernünftiges Mittel ist? Und die aller wichtigste Frage, die praktische Frage, mit der ich euch jetzt in die laufende Woche entlassen möchte, ist diejenige, glaubst du, dass gewaltloser Widerstand im Sinne von Jesus, wie Jesus das vorgelegt hat, ein Weg sein kann, aktuelle Probleme von dir mit Leuten, die dir gerade übel mitspielen, weil sie Macht dazu haben, zu lösen? Ich entlasse euch mit dieser Frage und wünsche euch viel Glück dabei und viel tiefe Erfahrungen mit Gott, das auszuprobieren, ob der Weg von Jesus ein guter Weg ist. Ich glaube, dass das ist.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.